Den Text für die heutige Predigt finden wir in Genesis Kapitel 6, Vers 9 bis Kapitel 7, Vers 5. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen, und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch, ganz oben an der Arche, sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen, unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein. Von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allen sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie zu dir und ihnen zur Speise diene. Und Noah machte es so. Er machte alles genauso, wie es ihm Gott geboten hatte. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden vor mir. Nimm von allem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir, das Männchen und sein Weibchen. Von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben und sieben, Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Denn es sind nur noch sieben Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah tat alles, ganz wie der Herr es ihm geboten hatte.
Letzten Sonntag standen wir noch am Abgrund. Und deshalb darf ich jetzt nicht sagen, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Der Abgrund war die Endphase der frühen Menschheit, unmittelbar vor der Sintflut. Und dabei hatte uns der Predigttext mit einer schnörkellosen Diagnose dieser Generation konfrontiert, mit einer knallharten Bestandsaufnahme jener Epoche. Und zusammengefasst findet sich diese Bestandsaufnahme in 1. Mose 6, Vers 5. Das hatten wir letzten Sonntag genauer angeschaut. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reut es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte. Wir sahen, da war diese tiefe Traurigkeit Gottes über die Menschen, die seine Liebe mit Füßen traten. Gottes tiefes Leiden an der Sünde seiner Geschöpfe. Eine Welt am Abgrund. So hatten wir diese Szene überschrieben. Sie rebellierten gegen ihren Schöpfer. Sie verweigerten ihm die Anbetung. Sie rühmten ihren eigenen Namen und sie folgten ihren eigenen stolzen Plänen. Welt am Abgrund. So hatten wir diese Szene überschrieben. Und dabei drängte sich immer wieder die Frage auf, und das wurde hinterher auch in manchem Gespräch thematisiert: Wie sehr unterscheidet sich unsere Epoche eigentlich von jener Zeit? Wie nahe sind wir möglicherweise dem Abgrund und worin könnte dieser unser Abgrund bestehen? Eine Sintflut wie damals wird es definitiv nicht mehr geben. Dafür birgt schon der Regenbogen, den Gott seinerzeit in die Wolken gesetzt hat. Und so steht es dann ja auch schwarz auf weiß in 1. Mose 8, 22, dass Gott vorher sagt in 21, ich will künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe, also auf die Weise einer Sintflut. Von jetzt an soll nicht mehr aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also eine Sintflut wird es nicht mehr geben. Aber worauf gehen wir zu? Was erwartet unsere Generation und die Generation unserer Kinder? Die Bibel präsentiert uns ja ein zielgerichtetes Geschichtsbild. Man sagt ein teleologisches, also ein auf ein Ziel ausgerichtetes Verständnis der Geschichte. Von der Schöpfung zur Vollendung. Vom ersten Kommen Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Von der Gründung der Gemeinde an Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde. Es geht immer um die Beschreibung eines Ziels. Wir kennen das große Ziel. Aber wir haben noch keinen detaillierten Zeitplan. Und die Bibel warnt auch vor Spekulationen und Berechnungen. Ja, sie beschreibt uns die sogenannten Zeichen der Zeit. Das sind Markierungssteine am Wegesrand. Zu diesen Zeichen der Zeit gehört etwa die Heimkehr des Volkes Israel in sein Land nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu diesen Zeichen der Zeit gehört sicherlich auch die Globalisierung der Welt bis hin zu einer zentralen Weltmacht, so wie es in der Offenbarung geschildert wird, die dann vor allem von ihrer wirtschaftlichen Power leben wird und die sich Vollmachten über Menschen anmaßen wird, die allein Gott zustehen, Zeichen der Zeit. Die Bibel liefert uns aber keinen Zeitplan. Sie mahnt uns jedoch zur Wachsamkeit. Sie mahnt uns dazu, das Zeitgeschehen genau zu beobachten und sie gibt uns konkrete Hilfen, wie wir uns heute sinnvoll auf die Zukunft vorbereiten können, wie wir uns darauf einstellen können, wie wir dem kommenden Abgrund, wie immer der im Einzelnen aussehen wird, wie wir diesem Abgrund entgehen können, wie wir diesen Abgrund erfolgreich überwinden können. Und ein Abgrund, auf den jede Generation immer wieder zusteuert, ist ja zum Beispiel die Grenze unseres Lebens. Das ist ein Abgrund, auf den jeder von uns zusteuern wird. Und dafür bietet Noah nun ein hervorragendes Anschauungsbeispiel, wie man einen gefährlichen Abgrund überwindet, wie man inmitten einer Generation, die blind auf ihren Abgrund zumarschiert und die fröhlich in ihre Katastrophe hineinfeiert, wie man inmitten einer solchen Generation die richtigen Entscheidungen trifft und damit dem Strom der Lemminge entkommt, also jenen Nagetieren, die sich sprichwörtlich als Herde von der Klippe stürzen, dem Strom der Lemminge, wie man dem entkommt, vielleicht mit einem blauen Auge, aber dennoch entkommt. Und darum geht es heute in der Fortsetzung unserer Noah-Geschichte. Letzte Mal lautete das Thema eine Welt am Abgrund. Und heute geht es um Entscheidungen am Abgrund. Entscheidungen am Abgrund. Und schon da ist ein erster wichtiger Befund, den wir festhalten müssen. Dort am Abgrund werden noch Entscheidungen getroffen. Genesis 6 schildert diese Generation eben nicht als eine getriebene Menge, die innerhalb weniger Tage in einen Strudel hineingezogen und kurzerhand, siehe Lemminge, in den Abgrund gestürzt wird. Nein. Gott sorgt für klare Entscheidungssituationen und dadurch macht er die Generation und auch die Einzelnen verantwortungsfähig. Viele unserer Zeitgenossen scheinen dazu kaum noch in der Lage zu sein. Der Journalist Wolfgang Herles brachte das neulich auf den Punkt, was monatelanges Ängste schüren in den Medien und was die andauernde Verweigerung von Grundrechten mit vielen Menschen gemacht haben. Wir haben es zu tun, schreibt er, mit einer fast schon zu Tode anästhesierten, also betäubten, mit einer fast schon zu Tode anästhesierten und entmündigten und von Dauerpropaganda zermürbten Gesellschaft. Zitat Wolfgang Herles. Und vor einer Woche erfuhren wir aus der Welt am Sonntag, Sie haben es vielleicht auf der Heimfahrt gehört, wie schon im letzten März das Innenministerium einige Wissenschaftler beauftragte, sie sollten Rechenmodelle erstellen, auf deren Basis dann, Zitat, Maßnahmen präventiver und repressiver Natur geplant werden könnten. Und die angefragten Wissenschaftler lieferten, innerhalb weniger Tage, sie lieferten, was das Ministerium von ihnen verlangte, unter anderem ein Worst-Case-Szenario, laut dem in Deutschland mehr als 1 Million Menschen an Corona sterben würden. Wir wissen, wie die Fakten wirklich waren, aber bis heute sind viele Menschen noch im Banne solcher Meldungen. Die Bibel geht den entgegengesetzten Weg. Gott betreibt keine Stimmungsmache, sondern Gott führt Menschen in eine bewusste Entscheidung hinein. Er macht sie verantwortungsfähig. Und deshalb steht zwischen Gottes Urteil über die Generation der Sintflut, Kapitel 6 am Anfang, auf der einen Seite. Und der Flut, die dann beginnt und worüber wir nächsten Sonntag, so Gott will, sprechen werden, ab Kapitel 7, Vers 6, deshalb steht zwischen diesem Urteil und der Flut noch unser heutiger Abschnitt. Unser heutiger Abschnitt, der etwa die letzten 100 Jahre vor der Flut in den Fokus nimmt. Und 100 Jahre waren für die Leute damals natürlich eine relativ kürzere Zeit gefühlt als für uns. Aber immerhin 100 Jahre. Und wir kommen auf diese Zahl, wenn wir uns nochmal erinnern an die Aussage in Genesis 6, Vers 3, wo Gott sagt, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage noch 120 Jahre betragen. Und wir hatten gesehen, das ist einmal wahrscheinlich der Hinweis auf die generelle Abnahme der Lebensalter, aber es ist zum anderen auch höchstwahrscheinlich der Hinweis auf 120 Jahre Frist, die Gott den Leuten von jetzt an noch bis zur Sintflut gewährt. Gott gewährt Zeit. Und dann kündigt er mehrfach in diesen Versen sein Gericht an, dem Noah gegenüber. Aber von dort aus wurde das sicherlich weitergegeben. In Vers 3 geht's los und dann in Vers 7, 6, 7. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, die ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Und dann in Kapitel 6, Vers 13, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Ich will die Erde, die mit Frevel erfüllt ist, vertilgen. Und dann in Kapitel 7, Vers 4 sagt Gott es wieder, da geht es dann schon näher an die Sintflut heran. Vers 4, Kapitel 7, ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Also Gott macht wieder und wieder und wieder eine klare Ansage, auf die die Leute sich einstellen können. Gott schafft Entscheidungsmöglichkeiten und auch der Bau der Arche. Sie müssen wissen, der Bau der Arche war ein langfristiges Projekt. Dagegen haben die beim Berliner Flughafen Schnellstarbeit geleistet. Ja. 1. Petrus 3, Vers 20 schreibt, Gott harrte und hatte Geduld zur Zeit Noahs, als man die Arche baute. Gott hatte Geduld. 1. Petrus 3, 20. Ein langfristiges Projekt. Irgendwann nach diesem Vers 3 wird das begonnen haben. Irgendwann, als diese Zeit zu laufen begann und dann etwa 500 Jahre vor der Flut, das wissen wir aus Kapitel 5, wurden dann die Söhne des Noah geboren, Ham, Sem und Japhet, und die wurden dann auch irgendwie älter und konnten dann mithelfen beim Archenbau. Aber sicherlich waren auch viele, viele andere Helfer gebraucht, das werden wir gleich noch sehen. Ein langes Projekt. Und das ist wichtig, dass wir das festhalten. Noahs Zeitgenossen sind keine Statisten eines göttlichen Schauspiels, die eben da noch mitgerissen werden und das war's dann. Sie sind keine unmündige Menge, die emotional in die Enge getrieben und kurzfristig überrumpelt wird. Sondern Noahs Zeitgenossen sind denkende Individuen, von denen Gott eine Entscheidung fordert. Und genau diese Klarheit lässt Gott ja auch Noah gegenüber walten. Gott sorgt immer wieder für Klarheit. Kapitel 6, 13, er weiht den Noah in seine Pläne ein. Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Und dann schildert Gott ihm, wie sich diese Entwicklung darstellen wird. Und Gott schließt von sich aus einen Bund mit Noah. Kapitel 6, 18, mit dir will ich einen Bund machen. Du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Gott legt sich fest. Gott teilt dem Noah mit, wie es weitergehen wird. Und er sagt, du kannst dich auf mich verlassen. So werden wir weiter fortgehen. Ich lege mich fest. Gott sorgt für größtmögliche Klarheit vor dem Abgrund. Und übrigens hat auf diese Verantwortlichkeit der Generation Noah auch Jesus selbst hingewiesen. Wir haben diese Stelle letztes Mal schon kurz gelesen in Matthäus 24, wo Jesus über die Generation Noah auch spricht. Und da sagt er in Vers 39, die Sintflut kam und die Menschen heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und sie beachteten es nicht. Und damit sagt Jesus, das war schuldhaft, sie beachteten es nicht, das heißt, sie hätten es beachten können. Gott hat ihnen diese Möglichkeit gegeben. Und Jesus warnt uns in dem Zusammenhang vor dem gleichen Fehler, Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen, also Jesus, wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Seid wachsam. Nehmt eure Verantwortung wahr. Noah hat es getan. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, warum war Noah anders? Was war anders bei Noah? Wie kam es, dass dieser Mann inmitten einer unbelehrbaren, rebellischen Generation völlig andere Entscheidungen traf als die Leute um ihn herum? Den entscheidenden Hinweis, der uns auf die Spur bringt, finden wir im Neuen Testament. Und zwar in Hebräer 11, Kapitel 7. Das ist ja Gottes Offenbarung im Neuen Testament. Und da erfahren wir über diese Situation Folgendes, Hebräer 11, Vers 7. Und dadurch bekommen wir einen Schlüssel, wie wir die Vorgänge in Genesis 6 verstehen können. Durch Glauben, heißt es dort, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, nämlich durch den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Das ist der Schlüssel. Noah glaubte Gott. Und unser Genesis-Text macht auch ganz klar, dass Noah diesen Glauben nicht als eine moralische Leistung verstand, sondern dass er wusste, dieser Glaube ist letztlich ein Geschenk. Kapitel 6, Vers 8, Noah aber fand Gnade in den Augen Gottes. Er war nicht stolz darauf, aber er war dankbar und er glaubte. Und wenn wir jetzt weiterfragen, ja, was meint denn Hebräer 11, bitteschön, mit Glauben, dann wird gleich zu Beginn dieses Kapitels Hebräer 11, Vers 1 gesagt, was Glauben eigentlich ist, was wir konkret darunter uns vorzustellen haben. Glaube ist nicht eine vage Hoffnung. Glaube ist nicht ein religiöses Gefühl. Glaube ist nicht eine gewisse Offenheit für Spiritualität, sondern Glaube, schreibt Hebräer 11, ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, wörtlich übersetzt, der Glaube ist eine Wirklichkeit, das steht da eigentlich, eine Hypostasis. Der Glaube ist eine Wirklichkeit, auf die man sich verlässt und ein Überzeugtsein von Tatsachen, selbst wenn man die noch nicht sieht. Das heißt, der Glaube stützt sich auf eine Wirklichkeit außerhalb seiner selbst, die ihn trägt. Das ist Glaube. Glaube schaut nicht in sich hinein, sondern Glaube schaut von sich weg auf eine objektive Wirklichkeit außerhalb seiner selbst. Und die Wirklichkeit für Noah, an die er glaubte, war eine Person. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, die Arche zur Rettung seines Hauses. Und er glaubte Gott. Er ehrte Gott, steht da. Er achtete Gott mehr als alles andere. Jetzt fragen wir, woher wusste Noah das? Woher konnte Noah so überzeugt sein, dass Gott gibt, dass Gott da ist, dass Gott außerhalb seiner selbst existiert und nicht nur in seinen Gedanken? Nun, weil Gott zu ihm sprach. Das lesen wir ja immer wieder in diesem Text. Und Gott sprach. Und Noah hörte ihn und er wusste, ich habe es hier mit einer realen Person zu tun, die handelt. Wie können wir überzeugt sein? Weil Gott mit uns spricht. Weil Gott uns begegnet in seinem Wort. Dieses Buch kennt ihr Herz. Dieses Buch tröstet sie in einer Weise, wie sie kein Psychotherapeut jemals trösten könnte. Machen Sie die Probe aufs Exempel. Dieses Buch redet zu ihnen. Gott verspricht dem einen besonderen Segen, wie er sagt, der erzittert vor meinem Wort. Machen Sie die Probe aufs Exempel. Sagen Sie Gott, Herr, wenn das wahr ist, wenn es dich wirklich gibt und wenn du dich darauf festgelegt hast, durch dieses Wort zu reden, dann will ich dich hier finden und deine Stimme hören. Und dann werden sie es auch erfahren, was das Geheimnis des Glaubens ist, die Überzeugung von einer Wirklichkeit außerhalb ihrer selbst, von diesem Gott, der zu ihnen redet, durch dieses Buch. Dieser Glaube Noahs war keine Einbildung. Das war vielmehr die bestimmende Wirklichkeit seines Lebens. Es war die größte Realität seines Lebens. Und es war mit Abstand das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen diesem Mann und seinen Zeitgenossen. Und das ist immer so. Wenn wir gläubig werden, ist von da an der Glaube das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen uns und den anderen Menschen. Das kann gar nicht anders sein. Und darum, weil dieser Glaube so wirklich war, hatte er praktische Auswirkungen. Und drei dieser praktischen Auswirkungen finden wir hier in unserem Predigttext. Und die will ich versuchen, so kurz wie möglich aufzuzeigen. Erste Auswirkung. Echter Glaube ist einsamer Glaube. Erstens also einsamer Glaube. Was ist damit gemeint? Nun, zunächst finden wir hier diese Toledot-Formel, die uns ja schon durch die ganze Genesis hinweg begleitet und die wir auch immer wieder finden werden. Also dieser Hinweis auf eine Familienchronik gewissermaßen in Vers 9. Dies ist die Geschichte, dies sind die Toledot Noahs. Hier beginnt seine Familiengeschichte. Noah war ein gerechter Mann, untadelig, unter seinen Zeitgenossen, wandelt mit Gott. Dann wird gleich von den drei Söhnen geredet, Sem, Ham und Japhet. Und diese Familiengeschichte der Familie Noah, die ereignete sich eben nicht im luftleeren Raum. Diese Familiengeschichte vollzog sich nicht irgendwo in einer frommen Blase, sondern, was steht hier in Vers 9, unter seinen Zeitgenossen. Noah war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Unter dieser Generation Abgrund. Und wie diese Zeitgenossen lebten, wie sie dachten, tja, lesen Sie mal zwei Verse weiter. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt und alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Das waren seine Zeitgenossen. Fleisch, das meint zunächst mal allgemein Menschen und eine englische Übersetzung sagt hier all the people, also alle Menschen. Aber Fleisch meint, das hatten wir letztes Mal schon gesehen, auch die moralische Verdorbenheit des Menschen, der gegen Gott gerichtet ist in seinem ganzen Streben. Ja, und Fleisch meint auch die Todesverfallenheit. Und vor wem waren die Menschen so? Vor welcher Instanz? Vor Gott, das steht hier zweimal. In Vers 11, die Erde war verderbt vor Gott, vor seinem Urteil. Und in Vers 12 nochmal, und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Was Menschen darüber denken, ist mal das eine. Entscheidend ist mal, was Gott darüber denkt. Weil er der Schöpfer ist, weil ihm die Erde gehört und weil von seinem Urteil am Ende alles abhängt. Das waren Noahs Zeitgenossen. Und schauen Sie, das äußert sich, wenn der Mensch böse ist vor Gott, darin, dass er auch zu einer Gefahr wird für seinen Nächsten. Der Mensch wird zum Risiko für den anderen. Das steht hier in Vers 11. Die Erde war erfüllt mit Frevel. Das können Sie übersetzen mit Gewalttat. Hamas steht da. Mit Gewalttat. Sie taten sich Böses an. Das ist der Mensch. Warum haben wir denn diese Probleme mit den sogenannten Kollateralschäden? Häusliche Gewalt, sagt man dann. Eheleute prügeln aufeinander ein. Eltern werden zur Gefahr für ihre Kinder. Häusliche Gewalt, das ist der Mensch, das ist Frevel, das ist Hamas. Und Hamas bedeutet auch die Zerstörung der Schöpfungsordnung. Dass der Mensch eingreift und sich des Menschen bemächtigen will und ihn aus der Identität herausstoßen, die Gott ihm geschenkt hat. Es wurde jetzt bekannt, ein Gesetzesentwurf, gemeinsam zunächst mal vorgedacht vom Innenministerium und Justizministerium. Die Bundesregierung plant künftig, also wie gesagt, es ist erstmal nur eine Idee, ein Entwurf, künftig jedem Menschen ab 14 Jahren das Recht zu geben, sein Geschlecht völlig unabhängig von körperlichen Merkmalen selbst zu definieren, indem er bei Gericht die Änderung seines eigenen Geschlechtsantrages beauftragt. Ab 14 Jahren. Verstehen Sie? Im Falle eines Minderjährigen gibt das Gericht dann ein Gutachten in Auftrag, das den Geschlechtsänderungswunsch prüfen soll. Dabei muss das Gutachten aber nicht unbedingt von einem Arzt oder Psychologen unterstellt werden, sondern kann auch von einer Transgender-Organisation kommen. Eine Organisation, die die Leute dazu bringen und da hinein treiben will, ihre Identität in Frage zu stellen. Besonders auffällig bei diesem Gesetz ist, dass die Eltern von minderjährigen Betroffenen kein Mitspracherecht haben. Gerät ein Kind etwa durch das Internet oder schulische Sexualerziehung in die Fänge von Transgender-Aktivisten, könnten die Eltern nichts dagegen tun. Deswegen ist auch die ganze Frage der sogenannten Kinderrechte, die man ins Grundgesetz hineinschreiben will, so relevant, weil man unter Berufung darauf auch weiter es ermöglichen könnte, den Eltern zu verwehren, ihre Kinder zu schützen. Hier fördert also die Regierung ganz eindeutig den Versuch der Gender-Lobby. Sie haben junge Menschen in dem Griff. Auch das ist eine Form von Frevel und vor Gewalttat, mit der der Mensch sich des Menschen bemächtigen will. Und auch die Tierwelt ist schließlich davon betroffen, von den Folgen, Vers 17, wo Gott dann sagt, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensboden in sich hat, zu vertilgen. Tiere sind ja keine moralisch verantwortlichen Subjekte, aber die Tierwelt, sagt ja auch Paulus in Römer 8, wird mit hineingerissen in das Tun des Menschen. Die ganze Schöpfung ächzt. Ächzt. Tja, das ist die Generation. Und auf der anderen Seite Noah. Und jetzt hören Sie, was über Noah gesagt wird. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann, er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Also gerecht war eigentlich ein Merkmal Gottes. Und das heißt, Noah will in Übereinstimmung mit Gottes Willen leben. Noah will in Übereinstimmung mit Gottes Geboten sein. Noah will mit Gott im Reinen sein. Das ist Noah. Gerecht und untadelig, das heißt nicht, dass er fehlerlos war. Nirgendwo wird gesagt, dass Noah sündlos gewesen wäre. Aber untadelig, hebräisch Tamim, das bedeutet, er war integer. Er war aufrichtig. Er hat es ernst gemeint mit Gott. War Noah einfach ein besserer Mensch als die anderen? War er moralisch hochwertiger? Oh nein, mit Sicherheit nicht. Das wäre ein völliges Missverständnis. Noah war genauso wie die anderen Menschen vom Sündenfall schwer gezeichnet. Noah konnte genauso schimpfen, neidisch sein, unleidlich, rücksichtslos. Zu all dem war er sicherlich genauso fähig wie jeder von uns. Aber was war der Unterschied? Der Unterschied ist das Dritte, was hier im Vers 9 steht. Er wandelte mit Gott. Das war das Entscheidende. Das ist die gleiche Beschreibung wie die Aussage von Hebräer 11, Vers 7. Er glaubte, er vertraute Gott. Das heißt, Noah wandelte mit Gott. Er lebte in einer geheilten, persönlichen Beziehung zu seinem Schöpfer. Und das war der Grund seiner Gerechtigkeit. Das war der Grund, dass er versuchte, in seinem Leben mit Gott in Übereinstimmung zu sein. Nicht, weil er ein besserer Mensch war, sondern weil er Gott glaubte und weil er von seiner Gnade lebte, wie wir im Hebräerbrief wissen. Und dadurch wird Noah zum Sonderfall unter seinen Zeitgenossen. Wenn du mit Gott wandelst, dann wirst du zu einem Sonderfall unter deinen Zeitgenossen. Echter Glaube. Ja, echter Glaube ist einsamer Glaube. Das ist der erste Punkt. Und zwar von Anfang an. Einsamer Glaube. Der beginnt schon einsam. Wenn Gott uns zum Glauben ruft, dann ruft er uns zunächst vereinzelt. Wenn Gott uns zum Glauben ruft, dann stehe ich plötzlich mit meinem Leben und meiner Sünde ganz alleine vor ihm. Ganz alleine. Und deswegen hat Jesus die Bekehrung zu ihm ja verglichen mit dem Gang durch eine enge Pforte. Er hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte, da passt nur einer gleichzeitig durch. Das ist so ähnlich wie mit dem Drehkreuz, müssen Sie sich das feststellen, in Flughäfen oder manchen Kaufhäusern. Da kommt immer nur einer gleichzeitig durch. Nur einer. Geht ein durch die enge Pforte. Und wer dann aber so zu Jesus gekommen ist, der hat ihn von da an immer an seiner Seite. Das hat Theo Lehmann in einem Lied so wunderbar zum Ausdruck gebracht. Du bist nicht allein, Jesus wird bei dir sein. Viele verdrängen, was Tod sicher kommt, wollen es einfach nicht sehen. Der eine stirbt alt und der andere jung, jeder muss irgendwann einmal gehen. Stehst du am Ende allein vor dem Tor? Du bist nicht allein. Willst du nicht gehen, weil du Angst hast davor? Jesus wird bei dir sein. Und ich weiß, dass dieses Lied entstanden ist in einer Phase, wo die Frau von Theo Lehmann schwer, schwer krank war. Jesus wird bei dir sein. Dann geht es weiter. Du schaffst doch nicht deine Schuld aus der Welt, kannst dir nicht selber vergeben. Auch du brauchst Vergebung, die einer dir schenkt. Nur so findest du ewiges Leben. Stehst du als Schuldner vor Gottes Gericht? Du bist nicht allein. Dann zählt der eine, der gut für dich spricht. Jesus wird bei dir sein. Ja. Echter Glaube beginnt damit, dass ich einsam werde vor Jesus und von da an nie mehr ohne Jesus bin. Einsamer Glaube. Und von da an stellt er mich dann in seine Gemeinde hinein. Wir werden gestärkt durch unsere Mitchristen, durch die Glaubensgeschwister. Und wie stärkend haben wir die Gemeinschaft gerade im Gottesdienst in den letzten Monaten erfahren, wo es um uns herum in vielen Bereichen der Gesellschaft immer einsamer geworden ist. Türen auf, damit die Menschen reinkommen können. Sie brauchen Jesus. Und sie brauchen die Gemeinschaften. Das heißt, ich bin jetzt doppelt gestärkt als Christ durch Jesus und durch seine Gemeinde. Und das gibt mir den Mut, auch in Situationen mich nicht zu verstecken, wo ich menschlich gesprochen als Einzelner einer größeren Menge gegenüberstehe, die meinen Glauben nicht versteht oder sogar möglicherweise massiv ablehnt. Dann kann ich diese Einsamkeit auch aushalten, weil Jesus bei mir ist und weil ich zu seiner Gemeinde gehöre. Im Konfliktfall, wenn Noah sich entscheiden musste, will ich meinen Zeitgenossen gefallen und von ihnen überzeugt werden oder meinem Schöpfer, will ich lieber von Menschen getrennt sein oder von Gott? Dann war für Noah die Antwort völlig klar. Und das brachte ihn zwangsläufig in manchen Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, ohne dass er dies hätte verhindern können. Wissen Sie, Noah hat sich nicht für was Besseres gehalten. Noah hat sich nicht von sich aus isoliert. Noah wollte nicht seine fromme Extrawurst braten unter seinen Zeitgenossen. Aber er wollte Gott treu sein. Und das ist die erste praktische Auswirkung seines Glaubens, die wir hier sehen. Echter Glaube ist oftmals einsamer Glaube im Verhältnis zu den Zeitgenossen. Er sucht nicht die Einsamkeit. Er gefällt sich nicht in dieser Einsamkeit. Aber er ist bereit, diese Einsamkeit um Gottes Willen anzunehmen, wenn Gott sie ihm zumutet. Weil er weiß, einer mit Gott, wie es John Knox gesagt hat, der schottische Reformator, der oft mit dem Rücken zur Wand stand, weil die Bloody Mary ihn wirklich bis aufs Blut verfolgt hat, Maria Stuart. John Knox wusste, einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Das wusste er. Und das ist heute im Prinzip genauso. Also wenn wir mit Gott wandeln, dann kommen wir zwangsläufig in Situationen, wo uns unsere ungläubigen Zeitgenossen auch nicht mehr verstehen, irgendwann. Wo sie uns nicht mehr verstehen, weil ihnen die Innenansicht des Glaubens fremd ist, weil sie Gott nicht kennen. Das gilt für den einzelnen Christen, dass er nicht mehr verstanden wird manchmal. Und das kann auch uns als Gemeinde so gehen gegenüber anderen Gruppen in unserer Gesellschaft. Etwa, weil wir uns in der Verantwortung sehen, um Christi willen im Gottesdienst zu singen. Wir haben dazu von der Bibel her einen eindeutigen Auftrag, um Christi willen als seine Gemeinde zum Gotteslob zu singen. Das haben wir am 4. Advent in einem Gottesdienst deutlich erläutert. Und nun ist es so, dass erstmalig in der Geschichte unserer Bundesrepublik in einigen Bundesländern der Staat den Christen verbietet, in ihren Gottesdiensten zu singen. Der Staat verbietet das Singen der Christen nicht auf öffentlichen Plätzen, sondern er verbietet es den Christen in ihren eigenen Gemeinden. Und das zu einer Zeit, da inzwischen auch von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, längst die Position vertreten wird, dass der Lockdown eben kein probates Mittel für eine längerfristige Corona-Bekämpfung sei. Das sagt inzwischen sogar die WHO. Und es gibt auch eine wissenschaftlich fundierte Studie von Professor John Ioannidis, dem bekannten Stanford-Forscher, der nachweist, dass der Lockdown nichts bringt, ja sogar schaden kann möglicherweise. Also es gibt da eine echte wissenschaftliche Diskussion. Und trotz dieser gesamten Entwicklung, ich sage das an dieser Stelle noch einmal, ist vorgestern im Laufe des Freitags hier in Niedersachsen eine überarbeitete Fassung der Verordnung erschienen, die für Gottesdienste eine deutliche Verschärfung mit sich bringt. Und das, obwohl nach § 3 Absatz 5 bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum auf das Tragen einer Maske verzichtet werden darf, wird in § 9 die Maskenpflicht für Gottesdienstbesucher ausdrücklich vorgeschrieben. Warum? Noch gravierender ist das kategorische Verbot des Gemeindegesangs. In der Verordnung heißt es in § 9 jetzt, Zitat, jeglicher Gesang der Besucherinnen und Besucher ist zu unterlassen. Sagt der Staat, jeglicher Gesang der Besucherinnen und Besucher ist zu unterlassen. Hätten die hier nicht gegendert und nur Besucher geschrieben, hätten wenigstens die Besucherinnen noch singen können. Also, was haben wir hier? Hier greift der Staat in die innersten Anliegen des Gottesdienstes ein. Hier greift der Staat in das innerste Wesen des christlichen Gotteslobes ein. Und deshalb können wir diese Anordnung um der Treue zu Christi willen uns nicht beugen. Sollten die Behörden an diesem Punkt nicht doch noch einlenken, bleibt uns keine andere Möglichkeit, als vor Gericht dieses fundamentale Glaubensrecht zu verteidigen. Und wir bitten Sie hier alle, auch alle, die das von außerhalb mithören, dringend um Ihre Gebetsunterstützung und um ihre Wachsamkeit in ihrem eigenen gemeindlichen Umfeld. Ich habe mich gefragt, was hätte Noah gemacht? Zu dem Zeitpunkt gab es ja schon Musikinstrumente und es gab auch schon Gottesdienste, wie wir in Kapitel 4, Vers 26 ja gelesen haben, seit Seth. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen und wir wissen aus demselben Kapitel, es gab Musik. Was hätte wohl Noah gemacht? Also angenommen, die Fürsten jener Tage hätten eine Konferenz gebildet, mit Verfassung oder ohne Verfassung, und hätten dabei Folgendes beschlossen. Gesang verboten. Wir Fürsten entscheiden darüber, was die Gottesfürchtigen in ihren Gottesdiensten tun dürfen und was die Gottesfürchtigen in ihren Gottesdiensten zu unterlassen haben. Wir entscheiden das von oben. Wie meinen Sie, hätte Noah reagiert? Ich denke, da müssen wir gar nicht lange spekulieren, sondern wir müssen einfach an das Ende von Kapitel 6 gehen. Gott hat ihm ganz klare Anweisungen gegeben, wie er auf seine Situation reagieren sollte mit der Arche und was er jetzt im Gehorsam gegenüber Gott zu tun habe. Und was steht da in Kapitel 6, Vers 22 über Noah? Noah machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Damit sind, denke ich, alle Fragen beantwortet darüber, wie Noah hier reagiert hätte. Und das führt uns zur zweiten praktischen Auswirkung, die Noahs Glaube hervorbringt. Echter Glaube ist einsamer Glaube, echter Glaube ist aber auch eifriger Glaube. Eifriger Glaube. Und manchmal ist auch der Glaubenseifer der Grund für die Glaubenseinsamkeit, weil die anderen das nicht verstehen. Die verstehen das nicht. Nichts unterscheidet nochmal den Glaubenden so sehr von seinen Zeitgenossen wie sein Glaube. Und ja, dieser Eifer, der wird hier mindestens viermal betont, dass Noah einfach Gott gehorcht hat. In Vers 22 haben wir gehört, da wurde ihm gesagt, wie er die Arche bauen und wie er die Tiere mitnehmen soll. Und Noah tat alles. Und dann in Kapitel 7 wird ihm gesagt, dass er von bestimmten Tierarten nicht je zwei, sondern von bestimmten Tierarten je sieben mitnehmen sollte. Und Noah hat nicht gesagt, Herr, es reicht doch für alle zwei. Sondern hier steht in Kapitel 7, Vers 5, und Noah tat alles, ganz wie der Herr ihm geboten hatte. Und dann lesen wir weiter bis Vers 9. Und da heißt es noch einmal, Männchen und Weibchen gingen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und in Vers 16 noch einmal, genau wie Gott es ihm geboten hatte. Eifriger Glaube. Verstehen Sie? Eifriger Glaube. Gottes Anweisungen waren ja sehr detailliert und Noah konnte mit seinem menschlich begrenzten Überblick über manche Punkte durchaus stolpern. Zum Beispiel, warum unbedingt von den reinen Tieren je sieben Paare? Von den unreinen reichen weniger. Das lesen wir in den Versen 2 und 3 in Kapitel 7. Nimm von einem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir, das Männchen und sein Weibchen. Von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben und sieben, Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Warum ausgerechnet so und nicht ein bisschen anders? Und was macht Noah? Er gehorcht. Wir wissen nicht, ob Gott dem Noah hier noch zusätzliche Informationen gab, wie später dem Mose. Da wurde ja dann viel geschrieben über reine und unreine Tiere. Bei Noah noch nicht. Vielleicht hat Gott ihm noch einige Instruktionen gegeben, die wir hier nicht lesen. Später brauchte man dann die reinen Tiere vor allem zum Opfern auch. Und es mussten ja auch noch welche da sein, die sich fortpflanzen. Für uns ist dieser Hinweis hier nur aus dem einen Grunde wichtig, liebe Leute. Er zeigt Noahs Treue. Er tat alles. Eifriger Glaube. Der Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 23, wer mich lieb hat, wird mein Wort halten. Das ist es. Wer mich lieb hat, wird mein Wort halten. Das ist eifriger Glaube. Wir halten nicht Gottes Wort, weil wir glauben, uns durch den Himmel zu verdienen, sondern wir halten Gottes Wort, weil wir ihn lieb haben. Und bestimmt hat Noah sich auch mal gefragt, ja, wie soll das denn klappen mit den Tieren? Vögel, die riesigen, die kleinen, wie soll ich die alle in die Arche bringen? Herr, das kann doch nicht klappen. Das ist doch schon auf den ersten Blick eine Überforderung. Und schauen Sie, dann hat Gott die Sache auf seine Weise ganz souverän gelöst. In Kapitel 6, Vers 20 steht hier einfach, von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens sollen je zwei von der Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Und in 7, 9 lesen wir dann, und es gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche. Verstehen Sie, die kamen einfach. Gott hat sie kommen lassen. Noah hätte nie eine Lösung gefunden, wie er diese ganzen unterschiedlichen Tierarten da einfangen sollte. Er war ja kein Vogelfänger. Und Gott hat sie geschickt und sie kamen. Und dann finden wir das hier nochmal. Ich finde das so faszinierend. In Vers 15 bis 16, da heißt es 7, 15 bis 16, und siehe, die Tiere, sie gingen zu Noah in die Arche. Und der wird staunend da am Eingang gestanden haben und gesagt, hey Leute, wo kommt ihr eigentlich her? Und Gott hat sie geschickt. Wir wissen oft überhaupt nicht, wie bestimmte Dinge werden sollen, wie es gehen soll, wie es gehen kann. Aber Gott sorgt dafür und sie kommen. Und Noah war eifrig. Und warum war Noah eifrig? Weil er zwanghaft war? Warum hat er das alles so genau gemacht? Weil er ein Fanatiker war? Nein. Er hat Gott ernst genommen. Verstehen Sie? Er hat einfach Gott ernst genommen. In Hebräer 11, Vers 7 steht, er hat Gott geehrt. Er hat Gott Gott sein lassen. Das war's. Er hat gesagt, wenn Gott das sagt, dann wird das stimmen. Und wenn Gott uns in seinem Wort etwas aufträgt, dann gilt das. Und selbst wenn das bedeutet, dass Gott mir hier sagt, mitten auf dem Trockenen ein Riesenschiff, beziehungsweise ein Kasten, das war ja nicht mal ein Schiff im klassischen Sinne, zu bauen, dann mache ich das. Ich mache es. Und wenn Gott sagt, sing zu meiner Ehre, dann singen wir, liebe Leute. Und auch hier bei der Arche, das muss man unbedingt nochmal sehen, hat es Gott an Präzision nicht fehlen lassen. Ab Vers 14, 6, 14, mache dir eine Arche aus Tannenholz und dann wird das genau beschrieben, in Räume sollst du die Arche teilen, innen und außen mit Pech überziehen, damit es schön dicht ist. Und du sollst sie so machen, 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, eine Elle hoch, ganz oben an der Arche, sollst du sie ringsherum herstellen und den Eingang der Arche sollst du an seine Seite setzen. Du sollst ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Dann kommt ein Fenster dazu, alles genau beschrieben. Und es ist hochinteressant. In mancher Kinderbibel, da sieht die Arche ja so aus wie so ein Schlepper, der sie nach Helgoland bringt oder so, ne? Oder wie Captain Cook mit seinem Ausflugsschiff. Das zeigt dann immer, dass die Maler die Zahlenangaben nicht umgerechnet haben. Noah war viel akkurater, denn wenn man das umrechnet, kommt ein Riesenkasten dabei heraus, der sich vor der Queen Mary nicht zu verstecken bleibt. Ich stütze mich hier auf die Zahlen, die ein Informatikprofessor ausgerechnet hat. Also er ging davon aus, eine Elle ca. 45 Zentimeter. Und das heißt, Länge 300 Ellen macht 137 Meter. Queen Mary zum Vergleich 310. Höhe 30 Ellen macht 14 Meter. Breite 50 Ellen macht 23 Meter. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Rauminhalt 39.500 Kubikmeter. Bruttotonnage 13.900 Bruttoregistertonnen. Die Queen Mary zum Vergleich 80.774. Aber immerhin damals 13.900 ist schon eine Menge. Das Ganze hat ein Ladeäquivalent von ca. 530 Güterwagen, die 125.000 Schafe transportieren können. Müssen Sie sich mal vorstellen. Drei Decks, eine Gesamtfläche von 8.900 Quadratmeter und das Ganze entspricht dem anderthalbfachen eines Fußballfeldes. Dem anderthalbfachen eines Fußballfeldes. Das war die Arche. Und wir müssen wissen, Seefahrtexperten haben gesagt, dass diese Konstruktion eine ausgezeichnete Fluttauglichkeit hatte. Diese Konstruktion war besonders geeignet, um unter Hochwasserbedingungen nicht zu kentern, sondern stabil zu bleiben. Gott hat Präzisionsarbeit gemacht und Noah hat sie umgesetzt. Und wir sehen, Noahs Eifer war kein blinder Eifer. Es war ein rechnender Eifer. Unser neu eingeführter Gemeindeältester war Mathe- und Physiklehrer. Der hat auch einen rechnenden Eifer. Ja, Noahs Eifer war ein reflektierter Eifer, ein präziser Eifer. So befremdlich die Zeitgenossen diesen Eifer auch empfunden haben mögen. Und wir können uns das bildlich vorstellen. Viele Spötter werden ihn angepöbelt haben. Die werden gesagt haben, Noah, was soll das? Was ist hier dieses ganze Projekt? Du bist der Kapitän der Landmarine. Das ist doch vergebliche Liebesmühe. Du machst dich lächerlich. Noah, lass es! Und er hat gebaut. Er ist immer wieder zur Baustelle hingegangen. Er musste ja Leute ranholen, die sicherlich sich einiges dabei verdienen konnten. So ein Ding baut man nicht alleine. Irgendwann wurden die Söhne dann größer und konnten ihm mithelfen. Und er hat gebaut gegen den Spott, gegen die Trägheit, gegen die Gleichgültigkeit. Er hat gebaut im Vertrauen auf Gott und er hat präzise Arbeit geleistet in einem eifrigen Glauben. Wenn Gott Gott ist, hat er gesagt, wenn Gott Gott ist, dann wären wir doch töricht, Leute, im Zweifelsfalle mehr Respekt vor Menschen zu haben als vor ihm. Überleg doch mal, wenn Gott Gott ist, wir wären doch, ein Freund von mir würde sagen, mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir vor Menschen mehr Respekt hätten als vor diesem Gott. Und das ist so ermutigend bei Noah, dass er Gott in einem heilsamen Sinne fürchtet, weil er ihm vertraut. Und was dabei rauskommt, ist eifriger Glaube, nicht heroischer Glaube. Schauen Sie, Noah hat auch schwache Stunden gehabt. Und wenn wir zu Kapitel 9 kommen, werden wir einige dieser schwachen Stunden miterleben. Aber er hat geglaubt. Und dann eine letzte Auswirkung, auf die wir noch kurz eingehen müssen. Also wir haben gesehen, einsamer Glaube lässt sich nicht von der Mehrheit beeindrucken. Einsamer Glaube lässt sich nicht vom Zeitgeist umpolen, dann eifriger Glaube. Er versucht, Gott treu zu sein, wirklich konsequent, aus Liebe zum Herrn. Und das ist jetzt so schön zum Schluss, das bedeutet gerade nicht, dass Noah ein komischer Kauz wird. Dass Noah ein Einsiedler wird, der nur noch so seine Mini-Welt vor Augen hat und dem der Rest der Menschheit egal ist. Das bedeutet nicht, dass Noah ein schrulliger alter Mann wird, der seinen eigenen Kindern immer fremder wird. Und deswegen ist diese letzte Auswirkung seines Glaubens so wichtig. Einsamer Glaube, eifriger Glaube und schließlich echter Glaube ist einladender Glaube. Ein einladender Glaube. Und das sieht man zunächst daran, dass Noah seine Familie mit an Bord hat. Wir haben in 5,32 können wir nachlesen, dass 100 Jahre vor der Sintflut die Söhne einer nach dem anderen geboren wurden. Sie haben also die meiste Zeit dieses Projektes mitbekommen und sie haben offensichtlich auch gut mitgezogen. Wir wissen ja, dass die Bibel sehr offen über Familienkonflikte redet. Also auch Familienkonflikte der Patriarchen. Denken Sie nur an den Brudermord von Kain. Das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Bei Noah lesen wir sowas nicht. Nach der Sintflut wird es nochmal einen Konflikt geben. Aber in dieser Situation, da halten sie als Familie vorbildlich zusammen. Die Söhne werden mit in den Bund einbezogen, 6,18, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen dieser Söhne. Und dann schauen sie, das ist so schön, Kapitel 7, Vers 7, als es dann losgeht, sind auch die Söhne mit dabei. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche. Die machen mit. Das ist auch eine Entscheidung am Abgrund. Sie gehen mit. Und wir wissen, die geistliche Verantwortung für die Familie trägt zunächst mal der Vater. Natürlich gemeinsam mit der Mutter, aber zunächst mal der Vater. Er baute die Arche zur Rettung seines Hauses. Und Sie müssen das auch verstehen, niemand hat Noahs Eifer so hautnah mitbekommen wie seine Söhne. Vielleicht haben sie sich manchmal gewundert, sie mussten ja auch den Spott der anderen Leute mit ertragen. Boah, wie hält der Alte das aus? Aber sie haben gemerkt, der Eifer unseres Vaters ist echt. Und der Gott, dem er dient, ist die größte Realität, die es gibt. Wenn ihre Kinder merken, dass der Gott, dem sie dienen, die größte Realität ist, die es gibt, dann haben sie ganz viel gewonnen. Auch für ihre Erziehung. Noahs Glaube war ein einladender Glaube. Und dieser einladende Zugang beschränkte sich nicht auf seine Familie, sondern richtete sich auch an die Zeitgenossen. Und das wissen wir aus dem Neuen Testament. 2. Petrus 2, Vers 5 sagt, Noah war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Da steht nicht einfach, er war ein Gerüchtsprediger, er war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Das heißt, ein Herold. Er sagte, Leute, Gott ist heilig. Und wenn ihr nicht ins Verderben kommen wollt, dann braucht ihr Gottes Vergebung, weil ihr mit eurem Leben nicht vor ihm bestehen könnt. Ihr braucht Gottes Gerechtigkeit. Und das sagt 2. Petrus 2, Vers 5 so schön. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Und wir wissen von Paulus, dass wir Gerechtigkeit vor Gott nur bekommen, wenn wir Frieden mit Gott haben. Und den bekommen wir nur durch den Glauben an Jesus. Und das passt zu einer letzten Sache aus Hebräer 11, Vers 7. Da steht, Noah verurteilte die Welt. Was heißt das? Das heißt nicht, dass Noah sich hinstellt und sagt, ihr seid alle auf dem Weg der Verlorenheit. Mit euch ist sowieso nichts mehr zu machen. Schert euch davon. Nein, das ist ja nicht gemeint. Sondern Noah verurteilte die Welt, das heißt, er erinnerte sie daran, dass sie unter Gottes Urteil steht. Das ist damit gemeint. Noah erinnerte seine Zeitgenossen durch seinen Archenbau daran, ihr steht unter Gottes Urteil. Ihr braucht Rettung. Und das ist immer der erste Schritt jeder evangelistischen Verkündigung, dass wir den Menschen sagen, du wirst ein Problem mit Gott bekommen, wenn du dich nicht retten lässt. Du brauchst Vergebung, so wie du mit deinem verfahrenen Leben vor dem Anspruch eines heiligen Gottes dastehst. Noah verurteilte sie der Welt. Sie sahen den Archenbau. Sie hörten sozusagen die Botschaft, die damit verbunden war. Das Gericht Gottes kommt. Ein heiliger Gott ist da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Und so verurteilte er die Welt, um sie zu retten. Ach, bedenken wir das doch, dass wir die Welt auch warnen müssen. Und Noah hat genau das gemacht, was Spurgeon, der große Prediger Englands, uns allen zur Aufgabe gemacht hat, wenn er sagt, wenn Sünder verdammt werden, sagt Spurgeon, dann lass sie wenigstens über unsere toten Leiber zur Hölle springen. Und wenn sie verloren gehen, dann lass sie verloren gehen, während wir mit unseren Armen ihre Knie umschlingen und sie anflehen zu bleiben. Und wenn die Hölle gefüllt werden muss, dann lass sie trotz unserer mündlichen Anstrengung gefüllt werden, sodass niemand, der dorthin geht, hingeht, ohne dass er zuvor gewarnt wurde und ohne dass für ihn gebetet wurde. Verstehen Sie? Und genau das macht Noah, was Spurgeon hier sagt. Er sagt, Leute, wenn Sünder verdammt werden, lass sie wenigstens über unsere Körper, die sich gewissermaßen dazwischen stellen, in die Hölle hineinspringen müssen. Macht es ihnen so schwer wie möglich, in die Hölle zu kommen. Das ist die Aufgabe, die wir unseren Zeitgenossen gegenüber haben. Und dieser Aufgabe kommen wir nur nach, wenn wir wie Noah die Menschen unter das richtende Urteil Gottes stellen, um ihnen die Rettung zu verkünden, die er uns durch Jesus Christus zuruft. Und damit komme ich zum Schluss. Diese Botschaft hat Noah mit seinem Archenbau Tag für Tag den Zeitgenossen vor Augen geführt. Über viele, viele Jahre hinweg. Und wenn wir das gesamte Porträt, das die Bibel von Noah zeichnet, anschauen, dann spricht alles dafür, dass er die Zeitgenossen in die Arche eingeladen hat. Wir haben ja gehört, es war ja genug Platz da, 1,5 Fußballfelder. Die hätten sich eben zwischen den Tieren da ein bisschen zurechtfinden müssen. Aber wenn man dafür dem Verderben entrinnt, dann kann man das schon mal machen. Ja, er hat garantiert eingeladen, dass Leute, wer will mitfliegen, erfahren? Ja, irgendwie auch fliegen in gewisser Hinsicht, nur fliegen ist schöner. Er hat gesagt, wer kommt mit? Gott ruft euch. Noch sind die Türen nicht verschlossen. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und so kam es zur Entscheidung. Und bis heute fallen Entscheidungen, liebe Leute. Das ist unsere Situation. Das ist unsere Situation als Leute, die demselben Gott ihr Leben verschrieben haben wie Noah. Auch unser Glaube ist oftmals ein einsamer Glaube. Auch wir befinden uns in der Minderheit. Wir haben manchmal den Eindruck, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber wir wollen und wir sollen unserem Herrn treu sein. Und lasst uns Jesus darum bitten, dass er uns den Mut dazu immer wieder schenkt. Ja, und dann ist unser Glaube auch ein eifriger Glaube. Wir wollen Jesus vorbehaltlos dienen. Wir wollen wirklich alles für ihn geben. Nicht, weil wir denken, dass wir uns damit den Himmel verdienen können. Ich sage es nochmal, aber weil wir von ihm den Auftrag haben und weil er uns lieb hat. Und schließlich wird unser Glaube, wenn er ein eifriger Glaube ist, auch ein einladender Glaube sein. Ein Glaube, der nicht müde wird, die Zeitgenossen dazu einzuladen, zu Jesus zu kommen mit ihrem Leben. Entscheidung am Abgrund. 28. November 1951. Das englische Frachtschiff Teeswood läuft in einem schweren Sturm mit Orkanböen bis zu Windstärke 11 auf eine Sandbank vor der Insel Borkum. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das schwere Schiff unter den gewaltigen Brechern der aufgewühlten See zerbersten wird. In höchster Not funken sie SOS und schnell läuft das Rettungsschiff namens Borkum aus, um die Besatzung zu retten. Es gibt nur eine Möglichkeit. Die Borkum fährt wiederholt an dem Dampfer vorbei, um die englischen Seeleute jeweils im richtigen Moment auf das Rettungsboot springen zu lassen. Also die kleine Borkum fährt an dem Dampfer vorbei und dann gibt es den Befehl, spring! 20 riskante Fahrten am gestrandeten Schiff entlang macht die Borkum. Und dabei werden schließlich 13 Seeleute gerettet. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass wir mit unseren kleinen Rettungsbooten heranfahren an die Zeitgenossen, dass wir heranfahren an die gefährdeten Orte unserer Zeit und dass wir sagen, kommt, springt in das Boot, nicht in unser Boot, aber kommt zu Jesus, er ist das Boot. Zwei, damals am 28. November, haben den Sprung nicht gewagt. Der Kapitän hatte sie immer wieder ermutigt und sie konnten zuschauen, wie die anderen sprangen und in Sicherheit kamen. Aber sie wollten nicht. Sie blieben auf den alten, umtosten Planken stehen, bis die Wellen sie schließlich von Deck spülten. Und sie wurden nie mehr gefunden. Bist du schon abgesprungen? Du musst wissen, der Glaube Jesu ist kein Sprung ins Ungewisse. Es ist kein Sprung ins Dunkle, sondern es ist der Sprung in ein sicheres Rettungsboot. Es ist der Schritt hin zu der vertrauenswürdigsten Person, die jemals über diese Erde gegangen ist und die auferstanden ist. Und das ist Jesus. Jesus ruft dich. Aber dieser Glaubensschritt erfordert trotzdem Mut, weil wir die vertrauten Planken unseres alten Lebens verlassen müssen. Dabei sind diese Planken doch längst nicht mehr sicher. Und sie können uns vor dem letzten Sturm auch nicht schützen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du das sichere Rettungsboot bist für uns und dass wir auch unsere Zeitgenossen, die dich noch nicht kennen, einladen dürfen und auffordern dürfen, in dein Boot zu springen, sich dir anzuvertrauen. Herr, wir danken dir für das ermutigende Vorbild von Noah. Wir danken dir dafür, dass du ihn bewahrt hast durch diese kritische Zeit hindurch. Und wir bitten dich, schenke auch uns diesen Eifer, der dir dient, aus Dankbarkeit für deine Liebe, der bereit ist auch zu einsamen Wegen, wenn du sie uns führst. Und der sich einladend seinen Zeitgenossen zuwendet, solange Zeit dafür da ist, solange du noch Gnadenzeit gibst, Herr. Bitte hilf, dass wir als Einzelne und als Gemeinde gute Rufer sind in dieser Zeit. Dir sei alle Ehre, dir dem allmächtigen Gott und Herrn. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.